Hallo ihr Lieben, hier ist Angelika aus dem Off, aus dem Schnittraum. Kleine Information vorab, wir sind bald zurück im Herbst, geht's weiter mit regulären Kontexttour-Podcast-Episoden. Davor kommt jetzt aber eine Special Summer Series und zwar werdet ihr in den nächsten Wochen 4 Podcasts hören, die ich gemeinsam mit Bauhaus Erde letztes Jahr im Herbst 2024 produziert habe und zwar unter dem Titel Regenerativ bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin haben wir öffentliche Diskurse veranstaltet und die jeweils aufgenommen mit unterschiedlichen Expertinnen aus Praxis, Politik und Wissenschaft. Und wir haben gesprochen über regenerative Bauweisen, ganz konkret über Materialkreisläufe, Baupraxis und klimapolitische Verantwortung. Ja, damit will ich auch gar nicht länger weiterreden, weil das Wichtigste hört ihr in den 4 Episoden Sink, Storage, Substitution und Salvage. Und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Wir hören uns im Herbst. Herzlich willkommen bei Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Dem Podcast, der neu denkt, was, wie und ob wir bauen. Mein Name ist Angelika Hinterbrandner und ich darf diesen Podcast hosten. Zusammen mit Bauhaus Erde tauchen wir ein in zentrale Fragen zur und rund um die Bauwende. Sink, wie schaffen wir Kohlenstoffsenken? Storage, wie speichern Gebäude CO2 langfristig? Substitution, wie können wir kohlenstoffintensive Materialien ersetzen? Und Salvage, wie retten und bewahren wir Ressourcen und Gebäude, die bereits bestehen? In den 4 Folgen, live aufgezeichnet im und um das Proto Potsdam, nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Theorie, Praxis und konkrete Lösungsansätze. Wir schauen genau hin. Welche Rolle spielen Gebäude als CO2-Speicher? Wie funktioniert Kreislaufwirtschaft in der Praxis? Und vor allem, wie setzen wir die Bauwende eigentlich um? Das Konzept der Veranstaltung basiert auf dem 3S-Framework. Sink, Storage, Substitution und wurde von uns ergänzt um ein 4. S, Salvage. Mehr zum Konzept und zu den Inhalten der einzelnen Gespräche findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's los mit der aktuellen Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen hier bei Proto Potsdam, unserer Schaustelle. Ich bin von Bauhaus Erde. Wir sind die nächsten 3 bis 5 Jahre hier vor Ort und haben diesen Pavillon als Forschungspavillon errichtet und mit der Maxime eigentlich möglichst radikal regional Materialien zu verwenden. Und auch den Pavillon so zu bauen, dass der am Ende eigentlich wieder abgebaut werden kann und woanders aufgebaut werden kann oder alle Materialien woanders untergebracht werden können. Und genau, deshalb freue ich mich auch jetzt auf diese Veranstaltungsreihe, wo wir ein bisschen die Themen der Bauwende näher beleuchten werden. Ich möchte noch sagen, dass wir hier eine performative Baustellenführung machen. Alle Gästinnen befugt sind, heute hier auf der Baustelle zu sein. Vielen Dank.
Danke, Nina, für die Intro. Wie ihr seht, liebe Besucherinnen und Besucher, wir nehmen heute auch parallel einen Podcast auf. Also dieses Veranstaltungsformat ist gleichzeitig auch ein Podcastformat oder wird noch zu einem werden und ist Teil, wie Nina das schon gesagt hat, der Veranstaltungsreihe Regenerativ Bauen, Bauwende in Berlin und Brandenburg und vor allem Brandenburg, wo wir heute auch sind. Wir sind vor Ort an der Schaustelle Proto Potsdam, die sich eben explizit mit den Dingen, die wir heute besprechen, auch auseinandersetzt, in der Art und Weise, wie sie gebaut ist. Und die Veranstaltung widmet sich den praktischen Herausforderungen, aber auch theoretischen Fragestellungen und politischen Zielsetzungen, die mit der Bauwende zusammenhängen. Und ich habe die Freude, diese Veranstaltung hosten zu dürfen. Mein Name ist Angelika Hinterbrandner und ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Team von Bauhaus der Erde, dass sie mich eingeladen haben, die Veranstaltung mitzukonzipieren und umzusetzen und ja, der Host zu sein für diese Podcast-Serie und die Gäste durch die Unterhaltung zu führen. Und in dem Sinne ganz ein herzliches Danke vor allem an Nina Peters, Georg Hubmann und Angelika Drescher, die fürs Projekt verantwortlich sind. Und jetzt sagt die Technik was. Wir müssen die Handys auf Flugmodus stellen am besten, weil wir sonst Störgeräusche haben. Das machen noch alle, während ich weiter fortfahre in meinem Intro-Text. Das ist doch gut. Und zwar würde ich gerne einmal erklären, wie wir die Veranstaltung gedacht haben. Ihr habt es vielleicht schon auf den Plakaten gesehen. Es gibt die 4S Und diese 4S sind angelehnt an den 3S-Framework, der im September 2021 in Zusammenarbeit mit Galina Czerkina und anderen Partnern für das Climate Smart Forest Economy Program entwickelt wurde. Und der Framework ist eine Grundlage für bessere Entscheidungsfindung, eigentlich mit Fokus auf die Waldwirtschaft. Und wir haben diesen Framework jetzt adaptiert, um quasi die ganze Bauwende durch diese Linse der 4S-Themen zu betrachten. Und insgesamt beschäftigt sich eben dieser Framework damit, wie man Dinge bewerten kann, also Rückkopplungen zwischen Wäldern und nachhaltigen Waldprodukten, um zu Entscheidungen zu kommen, die das Klimaschutzpotenzial von Wäldern und nachhaltigen Waldprodukten maximieren. Und geht auch nochmal darauf ein, wie diese Aspekte zusammenhängen, vor allem um den Aspekt Kohlenstoff dreht sich. Und das ist auch heute das Thema, mit dem wir beginnen. Und das Thema ist gelabelt unter dem Themenschwerpunkt SINK, also die Senke. Die 4S stehen einmal eben für SINK, Storage, Substitution und Salvage. Und wir beginnen mit den Kohlenstoffsenken, weil sie am Anfang, wenn man das überhaupt noch so sagen kann, wenn man zyklisch denkt, des CO2-Kreislaufs stehen. Und damit kommen wir dem Thema auch schon näher. Ich habe gesagt, das Framework kommt eigentlich aus der Waldwirtschaft. Wir sprechen heute aber nicht nur über Holz, sondern eben auch über andere Kohlenstoffsenken. Diese Kohlenstoffsenken sind das Schwerpunktthema und mitunter ist es eben nicht nur Holz, sondern auch Moore. Da werden wir gleich noch unsere Expertinnen und Experten zuhören, wie das genau aussieht und wie sich es verhält. Und ja, damit würde ich auch sagen, können wir einsteigen, weil die Aspekte liegen alle auf dem Tisch. Die Bauwende, die regionale Verbindung, die Ressourcen. Und damit möchte ich direkt eingehen auf unsere Gästinnen, die mitunter diese Themen auch verkörpern. Und zwar werden wir einsteigen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich werde jeweils den Gast oder die Gästin vorstellen und dann steigen wir ein mit einer ersten Statement-Frage. Und zwar mit der Frage, wie können natürliche Kohlenstoffsenken und ein klimaneutraler Bausektor Synergien bilden? Also schon mal die erste Hammerfrage zum Beginn, damit ihr versteht, was die unterschiedlichen Perspektiven und Positionen unserer Gäste sind. Und ich möchte gerne beginnen mit Romy Brüttner. Die aktuell arbeitet am Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig, wo du heute auch herkommst.
Korrekt.
Also schön, dass du bei uns bist, Romy. Du bist promovierte Volkswirtin und forschst unter anderem zu Biomasse und Wertschöpfungspotenzialen auf nationaler und internationaler Ebene. Da ist ja auch gerade ordentlich was los. Wir hatten ja gerade auch eine große EU-Entscheidung zu Gesetzgebungsprozessen. Hallo, hier ist Angelika aus dem Schnittraum. Ich werde durch den Podcast hindurch immer wieder ein paar Ergänzungen einsprechen und ich starte hier mit der ersten. Hier an dieser Stelle spreche ich vom EU-Renaturierungsgesetz, offiziell oder auf Englisch Nature Restoration Law. Auf das kommen wir an späterer Stelle auch nochmal zu sprechen. Das Gesetz ist am 18. August 2024 in Kraft getreten und gilt als ein Meilenstein für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur in Europa. Die Verordnung verpflichtet alle EU-Mitgliedstaaten, bis 2030 mindestens 20% der Land- und Meeresgebiete sowie bis 2050 alle geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen. Das betrifft Wälder, Moore, Flüsse und sogar städtische Lebensräume. Das Thema ist eben deswegen für den Themenkomplex SINK, den wir hier im Podcast auch behandeln, wichtig, weil gesunde und renaturierte Ökosysteme als natürliche Senken wirken und so einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Moore werden wiedervernässt, Wälder werden im besten Fall erhalten und speichern ebenso große Mengen von CO2. Das Gesetz stärkt damit eben auch indirekt die Nutzung nachwachsender Rohstoffe, sogenannte Navarros wie Holz, die im Bauwesen und in anderen Bereichen des Bauens eingesetzt werden. Aktuell befinden sich die Mitgliedstaaten in der Umsetzung. Bis 2026 müssen alle Länder ihre nationalen Wiederherstellungspläne vorlegen und Deutschland arbeitet gemeinsam mit den Ländern daran, ambitionierte Ziele umzusetzen. Wir sind natürlich gespannt, was die neue Regierung diesbezüglich macht. Man kann also das EU-Renaturierungsgesetz als einen entscheidenden Baustein für mehr Artenvielfalt, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung ganz insgesamt auch im Baubereich sehen. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Vorstellung von Romy. Und du bist eben seit 2020 Mitarbeiterin am DBFZ. und schaust dir Bioökonomie und Potenziale für regionale Entwicklung und Transformation von Kohlerevieren auch an. Danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann starten wir doch mal mit der ersten Frage. Ich habe kurze Vorbereitungsgespräche mit euch allen geführt und du hast vor allem auch gesagt, das habe ich mir notiert, dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, wie die Lösungen aussehen für dich, sondern dass man vor allem mal anschauen muss, was überhaupt die Bedarfe sind, über die wir sprechen. Also wenn wir zurückgehen zur Frage, wie können natürliche Kohlenstoffsenken und ein klimaneutraler Bausektor Synergie bilden, wie würdest du das beantworten?
Der Bausektor ist ja eine Branche, die sehr ressourcenzehrend ist. Das heißt, neben der Chemie- und dem Verkehrssektor haben wir dort den größten CO2-Fußabdruck. Dort lohnt es sich also wirklich, Maßnahmen auch anzugehen, um einen möglichst großen Klimaschutzbeitrag zu erreichen. Und natürliche Senken bedeutet ja nichts anderes, als dass ich erstmal versuche, Ökosysteme zu stabilisieren. Aber im Bau benötigen wir natürlich Ressourcen. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich schon sagte. Wir schauen uns meistens bei natürlichen Senken die Verfügbarkeit an. Das ist immer so das Menschgetriebene. Ich benötige ein Gut und schaue, ob es verfügbar ist. Aber vielleicht kann man auch dahingehend nochmal den Gedankengang etwas umstricken und schauen, was ist denn der eigentliche Bedarf und mit welchem Gut kann ich meinen Bedarf decken und wie umfangreich ist mein schlussendlicher Bedarf. Und auf den Bau wieder bezogen, wie können wir die Häuser auch in einer Art transformieren, die einerseits den begrenzten Ressourcen entgegenkommt und andererseits aber trotzdem eben auch unsere menschlichen Wohnbedarfe befriedigt.
Ja, danke für dieses erste Einstiegsstatement. Dann machen wir weiter mit Professor Dr. Jens Schröder von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Ich schaue da mal so durch die ganzen Arme durch. Jens, schön, dass du da bist. Du bist Experte auf den Gebieten Waldökologie und Waldbaugrundlagen und unterrichtest mitunter die Fächer Waldökologie und Forstbetriebsmanagement und Forstgeschichte, also eine ganze Bandbreite, und bist Leiter des Fachgebiets Waldressourcenmanagement. Schön, dass du da bist.
Freue mich auch, danke.
Wir haben auch kurz gesprochen vorab. Wir haben kurz geredet über Rahmenbedingungen und auch Beispielprojekte. Du hast mitunter auch das Schumacher-Quartier in Berlin, Tegel, erwähnt und die Frage nach Extrempositionen und dem genau Hinschauen, was braucht es eigentlich und wie kann man das leveln? Also wie beantwortest du die Frage nach den Synergien?
Die würde ich beantworten oder die beantworte ich vor dem Hintergrund unserer aktuellen Situation hier in Brandenburg gerade. Wir sind in Brandenburg und Brandenburg ist gekennzeichnet durch extrem junge Wälder, in großen Teilen extrem naturferne Wälder und Wälder, die eine sehr eigenartige Artenstruktur aufweisen. Also wo wir sehr, sehr viel Kiefer haben, die eigentlich natürlicherweise nicht diese riesigen Flächen einnehmen würde. Und da sehe ich in der Veränderung dieser Wälder und in einem klimaneutralen Bauen eigentlich eine perfekte Synergie, weil wir da viele Prozesse nutzen können, die uns auf beiden Gebieten vielleicht weiterbringt. Also die Wälder ein bisschen zukunftssicherer macht, die vielfältiger macht, risikoärmer macht und gleichzeitig eben Rohstoffe bereitstellen kann für ein klimaneutrales Bauen, die in den dann hoffentlich verbesserten Wäldern auch wieder nachwachsen.
Ja, danke. Super Statement auch. Da sind auch schon ganz viele Themen dabei. Wir haben auch noch jemanden mit Fachexpertise direkt aus dem Wald dabei. Und ich springe deswegen jetzt auch direkt zu Peter Specht, weil das so ein schöner Anschlusspunkt ist. Peter, du bist Revierförster in Angermünde, also vor Ort Waldexperte. Wir hatten auch ein tolles Vorgespräch. Wir haben relativ viel gesprochen tatsächlich über Vermittlung und Kommunikation. Wie kann man das eigentlich übersetzen, was du quasi im Wald erlebst, was du siehst? Und wie kann man gewisse Prozesse und Dinge so erklären, dass andere Menschen das verstehen, wo eigentlich die Potenziale liegen? Wie würdest du als Praktiker die Frage nach den Synergien beantworten?
Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. Also eigentlich müssen wir den Wald bunter und naturnäher gestalten, denn wir haben auch den Klimawandel und der Wald verändert sich stark und auch die Probleme, die wir haben. Am Ende will ich als Förster natürlich auch einen schönen Rohstoff, Holz, produzieren und die Wälder sollen natürlich auch sehr viel naturnäher sein. Es lebt ganz viel in den Wäldern und manchmal gibt es eben, andere Bedürfnisse und andere Empfindungen. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Baum rumliegt, dann gibt es eben doch Leute, die sagen, oh, das sieht da unordentlich aus. Und dann muss man es ihm mal erklären, wozu das alles so gut so sein kann und was alles so davon lebt. Genau, und das gehört eben auch dazu. Genau.
Danke, danke. Dann fahren wir fort mit Bas. Bas Banches, ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, arbeitet an der Universität Greifswalde, Lehrstuhl für allgemeine Volkswirtschaftslehre und Landschaftsökonomie. Und du bist, jetzt kommen wir endlich zum Moor, du bist Moorexperte. Du hast angefangen in den Niederlanden mit Wassermanagement und Niedermoorgebieten dich zu beschäftigen und hast die letzten 5 Jahre in Brandenburg im Bereich Moorschutz gearbeitet. Ich habe dann gleich auch noch Fragen zu Begriffen, weil ich musste aus deiner Bio erstmal ein paar Sachen googeln. Beispielsweise das Thema Paludi-Biomasse. Du musst gleich noch erklären, was wir eigentlich darunter verstehen. Und du arbeitest da gerade auch im Projekt Paludi-Zentrale. Bist Mitarbeiter im Lehrstuhl für allgemeine Volkswirtschaftslehre und Landschaftsökonomie eben an der Universität Greifswalde. Was hat es mit Paludi auf sich?
Genau, erstmal den Begriff Paludikultur. Palus bedeutet Sumpf. Kultur, die Bewirtschaftung, so die landwirtschaftliche Nutzung von nasser und wieder vernässten Moore. Und ganz wichtig dabei, mit Behalt des Dorfes. Und wenn wir Baustoffe aus diesen Paludi-Rohstoffen produzieren, haben wir eigentlich ein vierfaches Klimaschutzwirkung. Erstens, wir können fossiele minerale Rohstoffe ersetzen mit diesen Rohstoffen. Een sehr gute Carbon Footprint. Zweitens, durch diese Wiedervernässung können wir unglaubliche Mengen an Treibhausgasemissionen einsparen. Nur in Brandenburg ist es zweitgrößte Treibhausgasemissionsquelle. Mehr als der gesamte Verkehrsausstoß. Drittens, mit diese Baustoffe können wir langfristig diese Kohlenstoff in diese Bauprodukte festlegen. Und viertens, wenn wir das dann auch noch dezentral produzieren, können wir Transportwege verkürzen. Und dann als Bonus darauf noch eine ganze Reihe an Ökosystemdienstleistungen, die man umsonst dabei bekommt.
Wunderbar, damit hast du auch schon die Frage nach den Synergien mit beantwortet. Und damit können wir jetzt einsteigen in die Diskussion, würde ich sagen. Die Zielsetzung ganz insgesamt für den Podcast ist auch, Begriffe zu erklären. Also ich bin ausgebildete Architektin. Ganz viele der Themen, für die ihr Experten seid, haben mich bisher nicht so intensiv beschäftigt. Das heißt, ich werde hier und da auch ein paar Begriffe nochmal nachfragen und klären, wie gerade Paludi. Und ich möchte tatsächlich einsteigen, überhaupt mit einer Grundlage und mit dir direkt anschließen. Was sind eigentlich Kohlenstoffsenken?
Naja, Kohlenstoffsenke, wenn es um Moore geht, dann sind das vor allem intakte, natürliche Moore. Und das sind eigentlich per Definition nasse Moore. Moore, die sich in einem nassen Zustand befinden. Die Vegetation, die dort wächst, zieht CO2 aus der Atmosphäre und legt das in ein Torfschicht fest, Jahr für Jahr auf Jahr auf Jahr, tausende Jahre. Und damit entzieht es ganze Menge an CO2 aus der Atmosphäre. Weltweit bedecken die Moore 3% der Landfläche, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoff als die gesamte Wald weltweit. So, das ist eine unglaubliche Menge.
Das Moor ist dem Wald überlegen. Also.
In diesem Sinne schon. Aber, jetzt kommt der große Aber. Viele Moore sind für die Landwirtschaft trockengelegt. Mhm. In Brandenburg mehr als 90% ist trockengelegt für die Landwirtschaft. Wenn das Wasser fehlt, kommt Sauerstoff in diese Böden und damit fängt eigentlich die Moordegradierung an. Und das organische Material wird umgesetzt und dabei kommen unglaubliche Mengen an Treibhausgasemissionen frei. Ja, 30, 40, sogar 50 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr. Da kann man 3-4 Mal rund um die Erde fahren, um die gleiche Menge von 1 Hektar zu produzieren. Und dafür gibt es eigentlich nur eine Lösung. Wir müssen die Moore wieder in einen nassen Zustand bringen.
Wie ist da gerade so die Situation zu? Also wie steht es um die Wiedervernässung von Mooren?
Ja, ganz schwierig. Wir sind eigentlich noch ganz am Anfang, obwohl der Begriff Paludikultur schon 25 Jahre existiert. Man kann denken an Schilf für Dachrädanbau. Aber jetzt gibt es viele Projekte, weil immer klarer wird, was der Einfluss eigentlich von diesen entwässerten Moore ist. Und jetzt gibt es unglaublich viele Projekte, aber stehe am Anfang und da gibt es unglaublich viele Baustellen.
Ja, danke für den Mooreinblick. Ich würde die Frage gerne zum Thema Holz an Jens spielen, wenn du dazu vielleicht auch kurz was sagen magst. das Holz als Kohlenstoffsenke.
Was hat es gesagt? Es geht darum, den potenziell klimaschädlichen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden, festzulegen, damit er sich nicht wieder schnell und bald wieder in Kohlendioxid verwandelt und wieder klimaschädlich wird. Und in dem Moor bin ich voll seiner Meinung, da haben wir eine Möglichkeit, die wirklich über Jahrtausende den Kohlenstoff zu fixieren. In Wäldern ist es etwas kreislaufmäßiger und wenn man jetzt auf ganz alte, stabile Wälder, die sich im Gleichgewicht befinden, schaut, dann haben wir da eigentlich keine dauerhafte zusätzliche Senke mehr, also nichts mehr, was da zusätzlich reinpasst. Mhm. Der Wald ist in einem Gleichgewicht, der steht in einem ständigen Gleichgewicht von Werden und Vergehen, Kohlenstoffbindung, Kohlenstofffreisetzung. Da ist dann zwar sehr, sehr viel System, im System gebunden Kohlenstoff, das ist dort fixiert, aber es ist im Grunde ständig im Rein- und Rausgehen. Also wir haben da eine Plus-Minus-Null-Balance in den gut entwickelten, reifen, alten Wäldern. Das betone ich aber so, weil wir von diesen Wäldern kaum welche haben derzeit. Weder in Brandenburg noch in ganz Deutschland gibt es eine verschwindend geringe Minderheit, die wirklich als reife, alte Wälder bezeichnet werden kann. Da haben wir ein großes Potenzial, zusätzlich noch Kohlenstoff oder Kohlendioxid in neu zuwachsendem Holz in den Wäldern festzulegen. Damit steigt zwar die Senkenfunktion, aber wir haben auch eine Anreicherung mit Kohlenstoff, die dann bei Katastrophen, Störungen, die wir jetzt ja immer mehr kriegen, auch durch Hitzeperioden, durch Waldbrände, durch Schädlingsbefall auch sehr schnell wieder in die Atmosphäre zurückgehen können.
Peter, vielleicht kannst du einen Satz zu sagen, wie du das gerade erlebst in den Wäldern hier. Wie ist die Situation in Brandenburg? Wie nimmst du das wahr?
Also wenn ich es allgemein sage und ich fahre hierher, dann sage ich selten, hier ist es schön und das ist ein schöner naturgemäßer Wald, wo es nachwächst und wo der so aussieht, wie er denn sein soll. Es gibt eigentlich relativ wenige Betriebe, die da schon länger hinarbeiten und da ist das Potenzial noch sehr viel besser. Ich glaube, wir müssen in der Bewirtschaftung der Wälder sehr viel besser und nachhaltiger und naturgemäßer werden.
Und was heißt das für dich in der Arbeit?
Für mich in der Arbeit ist es eigentlich relativ einfach. Ich versuche es umzusetzen. Also ich versuche, also der Stadtwald Angermünde, ich kann es ja mal konkret machen, der hat zwei Teile. Der eine ist so ein Laubholzteil. Das ist schon ein relativ alter Laubwald, sehr schön und alte Bäume, die es auch zu erhalten gibt. Und dann gibt es einen Kiefernteil, das ist eigentlich eine Monokultur und was wir da versuchen ist eben den wieder umzubauen und möglichst bunt zu machen, weil wir auch einen Klimawandel haben, also möglichst dicht an der natürlichen Vegetation dran, aber eben noch versuchen alle Baumarten reinzunehmen, die da auf diesen Standort mit hingehören könnten und da gucke ich mich immer um und lasse mir auch helfen von den Stadtgärtnern zum Beispiel. Es ist jetzt, wir haben jetzt trocken und warme Jahre gehabt und dann gehe ich einfach hin und sag mir doch mal, welche Baumarten sind denn in der Stadt richtig vital noch oder haben damit am wenigsten zu tun, denn wenn ich das Ganze vorspiele, in der Stadt ist es ja immer trockener und wärmer und da kann man im Prinzip so ein bisschen vorgreifen und so Baumarten wie eine Linde oder eine Kirsche, die kann es eben auch in einem bunten Wald geben, in einem naturgemäßen Urwald wären die in dieser Größenordnung nicht so vorhanden. Aber es gibt eben jetzt, ich weiß nicht, wo es hingeht mit dem Klima, ich weiß aber, dass der Wald große Probleme hat und dass wenn ich 10 Baumarten habe, ich eine größere Chance habe, dass das, wenn ich es mal den Teufel an die Wand male, dass dann 5 davon überleben. Mhm. Also diese Entwicklung ist sehr beängstigend, wenn man das so sieht und die Vitalität der Wälder ist auch besorgniserregend. Mhm.
Die Lage der deutschen Wälder ist verheerend, wie das eben schon beschrieben wurde. Ich möchte das gern noch mit ein paar Daten hinterlegen. Laut dem aktuellen Waldzustandsbericht vom NABU aus 2024 weisen rund 80% aller Bäume in Deutschland Schäden auf. Das sind 4 von 5 Bäumen. Besonders betroffen sind Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen, die unter Hitze, Trockenheit und Schädlingsbefall leiden. Der NABU schreibt: Bäume stehen unter ständigem Stress. Die Folgen der Klimakrise sind eben deutlich spürbar. Auch nach regenreichen Jahren konnten sich die Wälder kaum erholen und es scheint nicht besser zu werden. Die Baumkronen zeigen deutliche Verlichtungen und nur jeder 5. Baum trägt noch volles Grün. Die Situation bleibt auf einem sehr hohen Schadensniveau. Für den Klimaschutz und die Zukunft des Waldes ist es daher dringend notwendig, den Waldumbau voranzutreiben und die Wälder widerstandsfähiger zu machen.
Ich würde das Waldthema nochmal gerne einen Tacken weiter aufziehen und nochmal insgesamt auf die Biomasse vor Ort in Anführungszeichen schauen wollen. Romy, aus deiner Perspektive vielleicht ja deutschlandweit, was ist das, was da ist und was wir haben an Biomasse und wie arbeiten wir mit dem?
Das ist schwer zu fassen, denn man unterscheidet immer in landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Hauptprodukte. Und daneben gibt es aber auch interessante Nebenprodukte, Rest- und Abfallstoffe. Und das ist letzteres ist mein täglicher Beritt, mit dem ich mich befasse. Also was beispielsweise an Getreidestroh in Deutschland zur Verfügung ist. Und auch Stroh, genauso wie landwirtschaftliche Böden, können eine Kohlenstoffsenke sein. Natürlich in noch kürzeren Abstand gerechnet. Aber das ist auch ein Thema, was in Deutschland immer entscheidender wird, das Thema Bodenerosion in der Landwirtschaft. Theoretisch benötigen die Böden ja auch für den Humusaufbau eine Biomasse, die auf dem Feld verbleibt. Aber die Ernteerfolge durch moderne Technik, aber natürlich auch durch Zuchterfolge werden immer größer, sodass immer mehr Biomasse vom Feld geholt wird und die Humusschicht immer geringer wird. Das heißt, dort haben wir ähnlich wie im Wald oder im Moor das Problem, dass die natürlichen Senken sich verringern. Aber mit Stroh kann ich natürlich auch für den Bau einen interessanten Beitrag leisten. Also ob das jetzt ein Strohballenhaus ist, eine Strohdämmung, all das gibt es schon auf dem Markt. Und das Stroh ist auch immer eben regional unterschiedlich zu betrachten. Das erleben wir in unseren tagtäglichen Arbeiten. Wir werden gefragt, was an Biomassepotenzialen vorhanden ist. Und gerade in Deutschland können wir sagen, es gibt mobilisierbare Strohpotenziale, das heißt ungenutzte Strohmengen. Wenn man aber regional hineinschaut, wie in Mitteldeutschland, da gibt es mit dem Unternehmen Crop Energies ein sehr großes Unternehmen, die Stroh vergären zu Ethanol und entsprechend den mitteldeutschen Markt ziemlich leer räumen. Das heißt, dort trifft eben diese Aussage nicht zu und entsprechend muss man immer regional sehr genau hinschauen, was ist an Biomassen vorhanden.
Ich habe eine Anmerkung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt ja auch ein offenes Mikrofon und alle, die eine Frage haben oder irgendetwas an unsere Gästinnen und Gästinnen richten möchten, können das gerne über dieses Mikrofon tun. Nur damit ihr nicht so schüchtern seid und wartet bis zum Schluss, sage ich das jetzt schon mal zwischendrin. Das gilt natürlich auch für das Bauhaus der Erde-Team. Die können auch sehr gerne mit Teil der Diskussion werden. So, jetzt haben wir schon mal alle Positionen gehört und ich möchte noch mal eine Runde drehen, vielleicht mit allen Impressionen. Die Zielsetzung ist auf der einen Seite Wissensvermittlung für den Podcast, auf der anderen Seite aber auch Auslotung von Problemen und Lösungsansätzen. Und wir haben gerade schon die ersten Konfliktlinien so ein bisschen angedeutet gehört. Aus eurer Perspektive, und ich reiche das Wort mal an Jens, was ist das größte Konfliktpotenzial, das es gerade gibt in dem Themenbereich, in dem wir gerade sprechen?
Aus meiner Sicht jetzt, aus meiner beschränkten Sicht, besteht ein großer Konflikt oder ein großes Problem in dem Ansatz, dass man möglichst alle Ziele auf einer Fläche zur selben Zeit verwirklichen will. Ne? Also auf den Wald gerade bezogen, da gibt es dann ganz, ganz viele Motive, sich im Wald aufzuhalten, sich mit dem Wald zu beschäftigen, den Wald zu nutzen. Und die laufen zum Teil komplett gegeneinander und 90 Grad, 180 Grad aufeinander zu. Was wir sehr stark wahrnehmen, was auch viel diskutiert wird, intern sind Bestrebungen, vorhin wurde die EU angesprochen, ne? Wälder als Reserve der Natur zu betrachten, als Schutzgebiete, die ganz dringend zu erhalten sind und am besten erhält man sie nach weitläufiger Meinung durch kompletten Schutz, durch komplette Aus der Nutzungnahme und dann sollen sie sich selbst überlassen bleiben und ihren eigenen Weg gehen. Die Annahme dahinter ist, dass dann schöne, in sehr kurzer Zeit schöne, naturnahe Urwälder draus werden. Ja, das hinkt auf mehreren Beinen, diese Annahme. Und das läuft eben dem konträr, dass man gleichzeitig möglichst die Wirtschaft auf fossil-free umstellen will. Ne? Also da sollen eben nachwachsende Rohstoffe benutzt werden, anstelle der Massen an Rohstoffen, muss man wirklich sagen, die nicht nachwachsend waren bisher. Und das kann, beides zusammen kann nicht gut gehen.
Peter, du hast gerade schon so gezuckt.
Ja, also ich kann den Ansatz verstehen, aber ich sehe auch viele Wälder, die aus der Nutzung genommen werden. Und ja, dazu würde ich am liebsten mal die Bilder benutzen, die ich mal mitgebracht
ja,
habe.
Ja, die kommen. Laura zeigt die Bilder und für den Podcast machen wir die dann in
mal.
Die Beschreibung. Genau, perfekt. Für die Gäste, hier gibt es einen Bildschirm.
Also ich beschreibe es mal aus dem Angermünde Stadtwald. Das ist ein Bild, da war eine Fichtenmonokultur. Und diese Fichtenmonokultur, die ist abgestorben. Also es war einfach ein Käferloch und das Holz wurde genutzt, es waren nur ein paar Bäume. Und einen Teil von dieser Fläche habe ich einfach mal eingezäunt und einen anderen Teil habe ich nicht angezäunt und einfach mal sich selbst überlassen. und guckt, was da passiert. Und das zeigt eigentlich jetzt hier eine vergraste Fläche. Also das ist Kalamagrostis ibigeus. Unser alter Professor hat immer gesagt, naja, na, Forstwirtschaft, da gibt es immer nur zwei Gräser. Das eine ist Kalamagrostis und das andere ist nicht Kalamagrostis. Wenn der Förster noch irgendeins kennt, das ist vielleicht die Drahtschmiele, die Chamaesia flexuosa. Jedenfalls, und da gab es mal Grasmaus aus. Wenn es so erstmal aussieht, dann ist es relativ schlecht. Jetzt bräuchte ich mal ein anderes Bild. Ja, genau, das ist nämlich im Zaun und ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach bloß gezäunt und habe mal die Entwicklung im Zaun angeguckt. Und man kann da drin sehen, da ist eine Himbeere, da ist eine Brombeere. Hier vorne steht eine Roteiche. Wenn man da reingeht, dann sieht man ganz doll viel verschiedene Baumarten, bestimmt 10 Stück. Eine Aspe, eine Eberesche, eine Eiche, ein Bergahorn, eine Kirsche. Das alles kann man sich in Angermünde angucken, das zeige ich gerne vor. Da sehe ich nur eine Lerche und Fichten sind auch da drin. Das alles kam von alleine und im Prinzip ist das, was man da sehen kann, ist, dass der Stadtwald Angermünde eine zu hohe Wilddichte hat und da sind wir schon bei dem sich selbst überlassen, würde ich den jetzt sich selbst überlassen, würde die Regeneration im Moment so nicht stattfinden. Also im Moment stellen wir gerade die Yacht um und möchten gerade die Wilddichte stark reduzieren, auf dass wir das annähernd so hinkriegen, wie es im Zaun aussieht.
Wird der Wald auch wirtschaftlich genutzt?
Der Wald wird auch wirtschaftlich genutzt und im Prinzip dieser bunte Wald, der da entsteht, zu jeder Baumart, zu jeder Qualität gibt es verschiedene Märkte. Und wenn der Wald sich selber regeneriert und regenerieren kann, dann ist es ja so, dann bin ich breit aufgestellt. Also was die Zukunft angeht, ich habe ganz viele verschiedene Baumarten. Zu jeder Baumart gibt es einen Markt. Von jeder Baumart oder von jeder Art, die da überhaupt ist, leben wieder andere Arten. Himbeere und Brombeere ist da drin. Die ist auch gut also für den Bodenzustand. Also es ist auch so, dass dann der Humuszustand ein besserer ist. Also der kann besser Wasser aufnehmen bei Starkregen. Und wir haben eigentlich da sehr viel mehr Arten drin. Also das ist jetzt ein Problem aus dem Angermünder Stadtwald, wo wir gerade in der Lösung sind, aber damit macht man sich nicht immer nur Freunde. Ich will mal kurz unterbrechen, falls einer eine Frage hat oder man anderer rankommen will, sonst ihr könnt hier noch lange machen.
Ich habe noch eine Rückfrage. Du hast gerade gesagt, man macht sich da keine Freunde. Was genau heißt es, diese Sachen umzusetzen für dich in der Arbeit, auch wenn du kommunizierst mit Leuten in der Kommune, PolitikerInnen, die quasi diese Entscheidungen treffen müssen?
Naja, es ist so, der Stadtwald, der war verpachtet und der Otto Normaljäger, der will eigentlich rausgehen und möchte relativ viel sehen und braucht meistens relativ hohe Wilddichten, um denn jagen gehen zu können. Er geht raus und hat mit dem Schaden im Prinzip nichts zu tun im Wald und sieht es auch nicht. Und im Prinzip, so ein Landwirt, der merkt es sofort. Wenn der 30 Schweine im Raps hat oder in irgendeiner Kultur, dann hat er den Schaden sofort, merkt es sofort und merkt es sofort bei seiner Ernte, wie viel weniger er erntet. Bei uns merkt es die nächste oder die übernächste Generation. Und eigentlich sieht man es auch nur als Förster. Und wenn ich jetzt sage, gut, wir machen jetzt die Yacht in Eigenregie, wir machen es selber, wir machen es mit Leuten, die diesen Gedanken auch mittragen, aus ökonomischen, aus ökologischen, aber auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, dann heißt es, dass die Wilddichte in Angermünde sinkt. So, jetzt sinkt die. Das habe ich schon mal in einem anderen Betrieb gemacht. Das klappt eigentlich ganz gut. Man muss eigentlich die Leute haben, die das umsetzen. Das ist dann wieder Handwerk. Und dann kommen die Tiere aber von außen und sagen, ey, das ist aber schön bei euch hier, was ist denn hier los? Also da ist ja Himbeere und Brombo und alles zu fressen, was wir woanders nicht finden, die kommen mal zu euch rein. Und an den Grenzen zum Stadtwald, da ist die Interessenlage dann eventuell eine andere, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber bei der Yacht ist das oft so. Also die gehen, haben welche eine Yacht gepachtet und haben die Erwartungshaltung, so, ich gehe jetzt raus, ich habe was dafür bezahlt, dann will ich was dafür kriegen. Und in der Stadt war es ja auch verpachtet und im Prinzip, ich habe jetzt vielleicht da auf dem Hektar, wenn ich da nochmal zu dem Bild gucke, wo es wächst, im Zaun, hätte ich jetzt vielleicht, wenn ich das auf den Hektar hochrechne, 3.000, 4.000, 5.000 Bäume auf den Hektar, das würde eigentlich schon für den Folgewald völlig ausreichen und diese Entwicklung, die geht noch weiter, also dieser Zaun, der hat erst 3 Jahre gestanden. So ein Zaun, der kostet, wenn ich den aufbauen muss, vielleicht im Moment 8 Euro der laufende Meter, der muss aber noch kontrolliert werden, dann fällt mal ein Baum rüber, also der ist richtig teuer und wenn ich Bäume umsäge und am Ende ein betriebswirtschaftliches Ergebnis habe, möchte ich das gerne im Stadtwald nicht ausgeben, um Zaun zu bauen, sondern ich möchte gerne, dass vielleicht Kindergartenessen davon bezahlt wird oder was auch immer. Da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, aber wenn man so eine Idee hat, dann setzt es ja immer voraus, dass da auch Geld davon da ist und das kann man erwirtschaften. Man kann auch alte Bäume stehen lassen und man kann sehr naturgemäß wirtschaften, also das kann schon recht gut aussehen, dass also der Naturschutz auch recht zufrieden damit sein kann.
Das heißt aber, du musst quasi diese ganze Reihe an Dingen, die du jetzt einmal so aufgezählt und erklärt hast, auch vermitteln können.
Ja.
Darauf wollte ich so ein bisschen hören.
Mal besser und mal schlechter.
Danke für den Einblick auf jeden Fall. Und ich hätte gern einen Eindruck, wie ist das mit Mooren? Ist das, weil der Forst, da kann man sich noch vorstellen, wie das läuft, den Raum, den Wald zur Hand zu haben. Wie sieht das aus fürs Moor?
Ich glaube, bei der Wiedervernässung von Moore gibt es richtig viele Herausforderungen, auch Konfliktpotenziale. Es fängt an mit die größte Herausforderung, wie kriegt man die Fläche nass, die hydrologische Sache. Man muss erst die Moore mal verstehen, damit man die richtige hydrologische Maßnahmen nehmen kann. Aber dazu gehört auch das ganze Planung- und Genehmigungsprozess. Das sind nicht nur technische Lösungen, man muss mit den Leuten zusammenarbeiten. Und Anhebung der Wasserstände hört nicht auf bei der Grenze einer Fläche. Das geht nur, wenn man alle Nutzer in ein Gebiet mitnimmt. Und damit fängt es schon an, wenn manche das nicht wollen, dann wird es schon schwierig. Muss man die überzeugen oder Fläche kaufen, austauschen und so weiter. Dann, wenn die Flächen nass sind, dann würde man mit konventioneller Technik schwere Maschinen diese Fläche kaputt fahren, diese nasse Fläche. So, man braucht dafür angepasste, leichte Technik. Muss man denken an umgebaute Pistebullies, Raupenfahrzeuge und so weiter. Dann, wenn die Flächen nass sind, man hat die geeignete Technik, dann ist die große Frage, wohin mit der Biomasse? Weil wenn die Wasserstände angehoben sind und man hat dort eine Nasswiese, die Tiere, die fressen das nicht mehr. So, wir brauchen andere neue Wertschöpfungsketten. Und das ist genau die größte Herausforderung. Wir müssen die neue Wertschöpfungskette aufbauen, damit die Landwirte natürlich auch einen guten Preis für die Biomasse bekommen. Genau, das sind große Herausforderungen. Und eigentlich die größte Herausforderung ist, glaube ich, immer Kommunikation. Wie nimmt man die Leute mit? Es gibt sehr viele Akteure in solchen Gebieten. Mit manchen hat man Synergieeffekte, mit anderen hat man Konflikte. Muss da ja die größte Herausforderung, wie kriegt man die Leute mit, wie kann man gemeinsame Ziele erreichen.
Seid ihr von der Paludi-Zentrale auch quasi auf dieses infrastrukturelle Aufbauen oder die Kommunikation, also gibt es einen Schwerpunkt eurer Arbeit oder versucht ihr quasi tatsächlich auch in all diese Gebiete hineinzugehen?
Die Paludi-Zentrale koordiniert eigentlich diese 9 Projekte, die jetzt bundesweit laufen. In Brandenburg sind das zum Beispiel Blumo-Projekt und Wetnet BB. Das sind beide große Moorprojekte. Aber so sind es 9 Projekte bundesweit. Und da gibt es 9 unterschiedliche Arbeitsgruppen mit alle ein eigenes spezifisches Thema. Eine für Treibhausgasemissionen, eine für Hydrologie, eine für und mein Thema ist dann Verwertung, Vermarktung und auch die Etablierung von Paludikultur. Und Kommunikation und Wissenstransfer, es ist eine unglaubliche Menge an unterschiedlichen Arbeitspaketen, die wir haben.
Und wie sieht die politische Situation so aus? Ich schaue auch noch mal so ein bisschen zu Romy. Ich hatte das vorher schon so angeschnitten. Wie seht ihr insgesamt die politische Situation zu Kohlenstoffsenken? Ist das eher etwas, das gefördert und nach vorne getragen wird oder schwierig?
Die politische Wille ist da, aber wenn man nur schaut, zum Beispiel gemeinsame Agrarpolitik, die Paludikulturen sind eigentlich noch gar nicht anerkannt als echt landwirtschaftliche Produkte. Es gibt keinen Nutzungscode dafür. Und solche Sachen, das sind unglaublich lange Prozesse, damit die Landwirte nicht ihre Förderung zum Beispiel verlieren auf solche Flächen. Das sind, ja, das geht zu weit, um das alles in Detail zu besprechen, aber das sind richtig schwierige Prozesse. Aber die politische Wille ist absolut da, um Moore wieder zu vernässen, aber gleichzeitig, man muss einfach anfangen und dann sieht man auch, was die Hemmnisse sind.
Ja. Ich fand im Vergleich also Wald- und Forstwirtschaft im Vergleich zum Moor interessant, weil die Verwertungsstrukturen, also ich zumindest die als selbstverständlicher empfinde als hinsichtlich des Moors und da die Prozesse eingeübter sind und damit aber auch die Konfliktlinien zwischen, was kann man nutzen vom Wald, also ist ja quasi ein stiller Wald, der nur CO2-Speicher ist oder wird er auch wirtschaftlich genutzt. Quasi die Evolutionsstufe ist schon einen Tacken höher. Deswegen die Frage so ein bisschen, weil mit dem Moor ich mich nicht so gut auskenne, ja, die Frage.
Ist alles Neuland. Mhm. Wenn man schaut, was für Genehmigungen man braucht bei der Unterwasserbehörde, die mussten sich auch einarbeiten. Das ist alles Neuland und die ticken auch alle unterschiedlich. Das ist eine Herausforderung, ja.
Ich habe mal eine Frage an was zu Mooren. Du hattest gesagt, die müssen dann ja auch beerntet werden. Wohin mit der Biomasse? Ne? Ist das mit jedem Moor so, dass es zwangsweise auch genutzt werden muss? Oder die haben ja auch ohne menschliche Nutzung bestanden und funktioniert?
Schau, wenn wir die Moore wiedervernässen, wir wollen die nicht außer landwirtschaftliche Nutzung nehmen. So, wir wollen, Paludikultur bedeutet, dass man die trotzdem noch bewirtschaftet, aber auch landwirtschaftlich noch nutzt. Und dabei ist es wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen sogenannte Nasswiese. Ja, man staut die Wasserstände an und da entwickelt sich eine spontane, heterogene Biomasse. Das ist für die Verwertung natürlich eine unglaubliche Herausforderung, Heterogenität. An der anderen Seite haben wir de Anbaukulturen. Man kann Rohrkolben anbauen, man kann Schilf anbauen, Rohrglanzgras, Segge. Daarbij wordt versucht een meer homogene kwaliteit te erzeugen. En dat is natuurlijk einfacher voor die Wertschöpfungskette. Maar die Wertschöpfungskette moeten alle aufgebaut werden. Het is natuurlijk, zum Beispiel Dachgerät is een ganz bekannte Paludikultur eigenlijk. Maar meer als 80% des Dachgerätes komt aus China, aus dem Ausland.
Das ist toll, dass wir hier gelandet sind bei den Lieferketten. Ja, genau. Das will ich gerne nochmal an Rumi vielleicht spielen. Kannst du vielleicht einmal sagen, weiß nicht, ob das deine Expertise ist, ich schiebe sie dir jetzt einfach zu, wie sieht das gerade aus mit der Biomasse und den Produkten, die wir hier eigentlich in Deutschland verbauen? Wo kommt eigentlich unser Material her?
Es gibt regionale und internationale Ansätze natürlich. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Abhängigkeiten darauf an, wie viel Biomasse benötigt wird. Also wenn ich jetzt ein kleines handwerklich wirtschaftendes Unternehmen habe, was eben Holz verarbeitet, was eine Strohdämmung herstellt, dann können die ihre Bedarfe durchaus regional beziehen. Wenn ich aber Bioraffinerien habe, wie UPM in Leuna, die ihre große buchenholzbasierte Bioraffinerie dort aufbauen, oder auch Mörser mit ihren Zellstoffwerken hier in der Umgebung in Mitteldeutschland, dann haben die ganz einfach andere Biomasse-Nachfragen, die nicht mehr über den heimischen Markt gedeckt werden können. Und gerade Holz, das ist ein internationales Weltmarktgut. Dann muss man eben auch unterscheiden. Die Moorbiomasse, gerade das Reet, natürlich, auch das ist perfekt transportierbar. Wir schauen bei uns immer, wie transportfähig sind diese Nebenprodukte und Reststoffe. Und je weniger Wasser ich im Produkt enthalten habe, umso besser kann ich es transportieren. Das heißt, Holz, Stroh, Reet, das sind alles Sachen, die kann ich aufs Schiff, auf den Zug laden und international bewegen, ohne Probleme. Natürlich immer im Hintergrund die CO2-Kosten, die beim Transport anfallen. Noch lohnt sich das. Wir sind weit entfernt von CO2-Preisen, die das nicht rentabel machen würden. Aber wenn ich jetzt kleine Sonderbiomassen verarbeite, dann kann das auch für mich regional funktionieren. Und in diesem Twist bewegt man sich immer. Wobei ich auch nochmal sagen möchte, ich verwende eigentlich nur noch sehr selten den Begriff der Wertschöpfungskette, weil es mittlerweile eben auch durch die verschiedensten Rohstoffquellen und die Bedarfe auch in den Nutzungsansprüchen eher einem Netz gleicht und man das gar nicht mehr so linear denken kann, sondern man muss einmal schauen, wo bekomme ich meine Biomasse her, wie kann ich das in der Kreislaufwirtschaft gut halten, das heißt möglichst mehrere Nutzungskaskaden einbauen, wo bekomme ich meine Energie her, denn auch diese Frage müssen sich viele Produkte heutzutage stellen. Sind die auch nachhaltig erzeugt in allen Aspekten? Das heißt, auch da muss ich schauen, wo habe ich meine Anbieter, Energieanbieter, kann ich das selbst erwirtschaften? Und dann natürlich auch, was ist der regulatorische Rahmen? Regional, national, international, in welchen Grenzen bewege ich mich, sodass es eigentlich nicht mehr diese lineare Kette gibt, sondern viel komplexer ist. Und wenn ich dann eben auch Biomassen habe, die ich vielleicht gar nicht so weit transportieren kann, auch ein wunderschönes Beispiel, Gülle, fällt in Deutschland auch in ausreichenden Mengen an, im Westen noch viel mehr als im Osten. Und das ist aber so eine Biomasse, da ist halt ein hoher Wasseranteil enthalten. Das muss ich irgendwie zusehen, regional zu verwerten, weil die Transportkosten mich sonst da auffressen. Und entsprechend eine Variante Biogas. Und das Tolle an Biogas, ich kann das stofflich als auch energetisch nutzen. Und da schlage ich jetzt sozusagen den Link zum Moor. Das war etwas länger, die Überleitung. Aber mit den Gärresten in der Biogasanlage kann ich beispielsweise auch Torfersatzprodukte herstellen. Und dann kommen wir eben beispielsweise zur Moorschutz- und Torfschutzstrategie, die eben sagt, dass 2030 keine Torfprodukte mehr im Handel sein dürfen. Und da kann auch ein Biogärrest unterstützen.
Könnten wir mit nur lokaler Biomasse hier bauen? Ist sowas realistisch oder wo siehst du da Friktionen? Weil aktuell sieht es ja, wenn man sich anschaut, wo mitgebaut wird, also wir waren gerade vorher bei den Kreisläufen mit global Holz, ne? Das ist ja immer so das Paradebeispiel, da wird ja eben gerade nicht so gebaut wie bei dem Gebäude, vor dem wir gerade sitzen.
Das kommt auf die Ansprüche darauf an, die an den Bau gestellt werden. Natürlich lässt sich mit regionalen Rohstoffen bauen, aber eben zumeist sind ja die Ansprüche höher, schneller, besser. Da muss Biomasse ganz einfach schauen, wo sie bleibt. Und ich glaube, da gibt es erst noch mal ganz andere Herausforderungen, die eben die Transformation von fossil zu biobasiert ein Stück weit schärfer machen. Wir haben die begrenzte Rohstoffverfügbarkeit, die durch Nutzungskonkurrenzen noch mal verschärft wird. Wir haben aber auch das Problem der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit durch die hohen Kosten. Und wir haben natürlich auch einen sehr hohen regulatorischen Rahmen, gerade im Baubereich. Also die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, egal ob das jetzt Holz ist oder wirklich Dämmmaterial aus den verschiedensten Pflanzenfasern, das muss alles DIN-Standards erfüllen. Und die sind natürlich auch kostspielig. Fossile Produkte, die sind seit Jahrzehnten perfektioniert auf Effizienz getrieben und erfüllen alle diese Standards. Aber die Standards werden eben auch an biobasierte Produkte herangelegt, wo man schauen muss, trifft das überhaupt noch zu? Müssen diese Standards erfüllen?
Hier noch eine kurze Ergänzung zum Thema Standards und DIN. Romy hat das ja gerade schon angedeutet bzw. erklärt. Die Nutzung von Baumaterialien aus Navarus, aus nachwachsenden Rohstoffen, bringt eine besondere Herausforderung im Bereich Regulatorik mit sich, weil biobasierte Materialien wie Holz, Stroh und Hanf genauso zugelassen werden müssen wie längst etablierte Baustoffe. Und sie müssen eben auch die relevanten DIN-Normen erfüllen. Das bedeutet aber, für Materialien, die eben noch nicht etabliert sind oder für die es quasi keinen Standard gibt, dass jedes neue Material oder Produkt erst einmal aufwendig im Einzelfall zugelassen werden muss, wenn es keinen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis gibt. Hinzu kommt, dass viele biobasierte Materialien noch nicht in den etablierten Normen abgebildet sind. Thema Lehm wird ja gerade in den Normen ergänzt. Bei anderen Materialien passiert das auch, aber solange das nicht der Fall ist, stellt das Hersteller und Planende vor zusätzliche Hürden, sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Markteinführung. Gleichzeitig entsteht aber durch die Markteinführung natürlich auch Nutzungskonkurrenz. Nachwachsende Rohstoffe werden nicht nur fürs Bauen, sondern eben auch für andere Zwecke wie Energiegewinnung, Nahrungsmittel und so weiter benötigt und auch eingesetzt. Und das führt potenziell dazu, dass Kosten nach oben getrieben werden oder einfach auch Verfügbarkeit nicht mehr gegeben ist. Insgesamt aus der DIN-Perspektive, also aus der Normungsperspektive, wäre es deswegen sehr, sehr wünschenswert, Normen und Standards so weiterzuentwickeln, dass eben gerade Navarus und innovative, nachhaltige Baustoffe besser integrierbar sind in das Bauen, so dass zirkuläres Bauen oder Bauen insgesamt mit regenerativen Materialien einfacher wird. Bis dahin bleibt der Weg zur Zulassung für viele biobasierte Materialien lang und aufwendig.
Vielleicht mag jemand von dem BDE-Team tatsächlich kurz da was zu sagen, was eure Erfahrung war mit dem Bauen hier und dem Verwenden von solchen lokalen Materialien. Ich schaue da mal so in die Runde. Also was waren die Friktionen, die ihr hier ganz hands-on erlebt habt?
Naja, das ist genau das Thema eigentlich für die Bauwirtschaft. Wenn man jetzt nachwachsende Rohstoffe verwendet aus der Region, dann ist es in der Regel nicht das, was schon 20 Jahre lang die Regeln der Technik erprobt und eingehalten hat, so dass man quasi gesetzmäßig haftungsfrei das einfach so einsetzen kann, sondern da existiert dann einfach noch gar keine Norm und da existiert auch keine Zulassung. Wir haben hier irgendwie über Zulassung im Einzelfall oder über Schlechtrechnen, deswegen stehen hier so viele Stützen, doppelt so viele, wie da stehen müssten, weil sie quasi nicht gerechnet werden konnten, weil es diese Norm nicht gibt für dieses Holz. Also einfach nur, weil es eine andere Holzart ist, als die, mit der normalerweise gebaut wird. Und das trifft jetzt für alle diese Rohstoffe zu, aus denen wir Baustoffe herstellen wollen, dass wir immer eine Zulassung erwirken müssen, um die in den breiten Markt zu bringen. Und das erfordert halt erstmal so eine Entwicklungskosten, die irgendjemand in die Hand nehmen muss. Aber da sind wir quasi hart dran und letzten Endes gibt es da einfach viel nachzuholen, dass man dieses Geld in die Hand nimmt und diese Rohstoffe in den Markt bringt. Und letzten Endes bin ich gerade auch so ein bisschen nervös geworden. Also das schafft man natürlich nicht als konkurrierendes Produkt, weil das einfach nicht mithalten kann preislich, weil es einfach erstmal teurer ist. Und wenn man nicht an diesen anderen Schrauben dreht, also an den CO2-Preisen und sozusagen die echten Kosten, wir sprechen immer von den Schattenkosten für die mineralischen Baustoffe, dann tatsächlich auch darstellt, dann wird sich da auch wirtschaftlich wahrscheinlich bei diesen ganzen Stoffströmen gar nicht viel ändern so schnell. Ich glaube, ich an der Stelle kann ich mal aufhören.
Der CO2-Schattenpreis, nochmal hier als kurze Erklärung eingeschoben, ist ein fiktiver Preis, mit dem die Klimaschäden bewertet werden, die durch den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid entstehen. Für jede Tonne CO2, die über den Lebenszyklus eines Bauprojekts oder Baustoffs freigesetzt werden, wird ein rechnerischer Betrag angesetzt. Dieser Preis wird dann nicht wirklich bezahlt, sondern dient als zusätzlicher Kostenfaktor in Wirtschaftlichkeitsberechnungen, also als ausschlaggebender Faktor, was und wie man auswählt, bei öffentlichen Ausschreibungen beispielsweise. Gerade bei mineralischen Baustoffen wie Beton oder Zement, die einen besonders hohen CO2-Fußabdruck haben, macht dieser Schattenpreis die wahren Kosten für Klima und Gesellschaft sichtbar und in dem Fall dann auch bewertbar. In der Praxis bedeutet das, für jede Tonne CO2, die über den Lebenszyklus eines Baustoffes entsteht, wird ein bestimmter Betrag aufgeschlagen. Und dadurch schneiden dann klimafreundlichere Alternativen wie nachwachsende Rohstoffe im Wettbewerb besser ab. Der CO2-Schattenpreis fördert so also eine nachhaltigere Bauweise und gibt einen klaren Anreiz, Emissionen über den gesamten Lebenszyklus zu reduzieren.
Danke, Angelika, für den Input. Da gingen gerade die Hände hoch.
Ich denke aber auch, dass die Industrie ein großes Interesse daran haben will, da was zu entwickeln, weil diese Versorgungssicherheit vielleicht gar nicht mehr gegeben ist, weil da kann ich wieder nur vom Wald reden, der verändert sich ja ganz stark. Also das sieht man jetzt in Thüringen im Herbst, die Fichtenmonokulturen, die sterben ab und auch im Norden hier haben wir mit der Kiefer auch große Probleme, die scheint also die Hitze nicht abzukönnen. Und wenn das hier ähnlich passiert mit der Kiefer, dann ist hier einfach die Versorgung für diese großen Werke nicht mehr gegeben und dann müssen die sich was Neues auch ausdenken, auch vielleicht stofflich, weil diese ganzen Freiflächen, die werden ja besiedelt, aber dann nicht mehr mit Fichte und nicht mehr mit Kiefer. Also im Prinzip sind die bestimmt auch daran interessiert, neue Produkte zu entwickeln. Da habe ich jetzt zum Beispiel, kann ja nur überlegen, was ich so, also sagen, was ich so für Überlegen hatte, werden diese neuen Flächen werden bestimmt besiedelt mit Aspe. Also wenn es die Wilddichte wieder zulässt, da bin ich ja wieder beim Thema. Und mit Aspe hat man früher so ein bisschen gebaut, also früher waren die Schlachttische zum Beispiel draus und wenn ich jetzt mich hier umgucke und ich sehe zum Beispiel, da sind so Hocker aus Fichte, aus Aspe könnte man die bestimmt machen, die werden dann ein bisschen besser dimensioniert, weil das nicht so stabil ist. Aber ich kann mir vorstellen, also auch die Industrie müsste da an der Entwicklung mit interessiert sein.
Jens, kannst du da noch was zu sagen? Wie ist dein Gefühl da so zu? Wie sieht das die Situation im Holzmarkt aus oder auf dieser Ebene der Holzprodukte?
Also auf der Ebene erlebe ich die letzten Jahre wie eine sehr ungeregelte Rallye durch alle Extreme. Wir haben es 21, 22 gesehen auf dem Holzmarkt, was an Holzpreisen sich da getan hat. Teilweise in extreme Höhen gestiegen, in extreme Tiefen gefallen. Und das waren Weltmarktvorgänge, da hat man in Deutschland nicht mehr dran drehen können, auch nicht in Europa, sondern das waren Weltmarktprozesse. Da hat der amerikanische Hausmarkt mit zu tun, da haben die riesigen Schadflächen in Kanada zu tun, in den Nadelbaumanbauten, die man dort hat, die auf einmal alle nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann wurde das Holz aus Europa nachgefragt und dann war der Preis bei den Sägewerken, die wir hier haben, in dieser sehr großen Dimensionierung auch völlig egal, ob der heimische Bedarf da ist, sondern da wurde dorthin geliefert, wo der größte Preis bezahlt wurde, das waren China und die USA. Und dann stand der Handwerker hier im Baumarkt und hatte sich gefragt, wie er denn das Holz bezahlen soll. Ne? Und das wusste ja auch keiner, wie lange der Zustand andauert. Er hat sich dann wieder beruhigt, aber so eine Ausschläge, die geben mir dann schon ganz schön zu denken, dass da irgendwas mit lokaler, regionaler oder auch nur nationaler Politik noch dran zu drehen ist. Oder dass man da dieser ganzen Entwicklung Zügel anlegen kann. Da bin ich sehr skeptisch und denke, da muss man mit noch mehr Zusammenarbeit oder noch mehr Verhandlungen und Kooperationen dran gedreht werden.
Wir hören noch eine Stimme aus dem Publikum.
Ich hätte eine Frage an euch alle. Angelika, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich finde, wir reden immer von so modellhaften Prozessen. Ja? Wir kommen eigentlich nicht in so eine Massentauglichkeit, sowohl in der Thematik, die wir hier behandeln, als auch dann tatsächlich beim fertigen Produkt. Das ist jetzt ein ganz tolles Beispiel, aber das kommt ja auch nicht in die Massentauglichkeit. Wir müssen immer einzelne Regeln uns irgendwie schaffen. Und ich frage mich, was wären eure Anforderungen? Du hast jetzt das erste Mal so die Politik in den Mund genommen. Was wären eure Anforderungen an die Politik? Was kann man an legislativen Frameworks schaffen, damit man mehr in eine Massentauglichkeit kommen kann? Also zum Beispiel in Angermunde dein Beispiel, das hast du ja auch einfach mal ausprobiert für dich selber, ne? Oder um mal aufzuzeigen, was eigentlich möglich wäre, indem du das eingezäunt hast.
Naja, das habe ich nicht ausprobiert für mich selber, sondern ich wollte einfach mal den Schaden darstellen, auf dass wir eine Änderung überhaupt erwirken können. Als Förster gehst du in den Wald und sagst, ja, guck mal, wie sieht denn das hier aus? Das ist ja schlimm. Im Prinzip als Laie gehst du hin und denkst, die Bäume, die sind ja, ist ja, der Wald ist schön grün und hier stehen noch kleine Bäume drunter. Da stehen denn kleine, rundgefressene Buchen, aber da könnten auch, so wie man es sieht, eine Esche stehen, eine Hainbuche stehen. Also da stehen ganz, ganz viele Baumarten von ganz alleine. Und da beißt sich denn Ökonomie und Ökologie überhaupt nicht, weil im Prinzip man muss nur an einer Schraube drehen und dann kann das ganze System sehr viel stabiler und besser werden von ganz alleine.
Ich würde die Frage von Laura gerne nochmal weiterspielen. Hier links neben mir, Romy.
Es ist natürlich immer die Frage, die einen antreibt. Und ich glaube, von politischer Seite muss da gar nicht so viel kommen. Eine Sache schon, nämlich ein CO2-Preis, der gerechtfertigt ist. Also ganz klar das Thema Opportunitätskosten bzw. externe Effekte von fossilen Produkten, die müssen darstellbar sein. Das muss in den Preisen von fossilen Produkten enthalten sein, um überhaupt über diese Liebhaberobjekte hinauszukommen, denn da sind wir bei vielen Bauthemen durchaus, denn gerade so ein Holzfenster gegenüber ein Plastfenster, das ist preislich nicht darstellbar, auch wenn es die Holzfenster in Mengen gibt, aber es ist und bleibt ein Liebhaberprojekt, weil ich dieses Holzfenster in mein Haus haben möchte oder der Denkmalschutz das vorschreibt.
Wenn wir über CO2-Preise reden, dann müssen wir über den europäischen Emissionshandel reden. Und dieser ist im sogenannten ETS2 geregelt. Und diese Regelung, die nicht nur die Bauwirtschaft betrifft, wird sich aber auch auf die Bauwirtschaft auswirken. Denn der ETS2 bepreist CO2-Ausstoß bei der Nutzung von Brennstoffen ganz insgesamt und damit auch bei der Produktion von mineralischen Baustoffen wie Beton, Zement oder Stahl. Die Folge: Die Herstellung dieser Materialien wird auf jeden Fall teurer werden, weil die CO2-Kosten in die Preise einkalkuliert werden müssen. Das könnte also dazu führen, dass klimafreundlichere Alternativen, etwa biobasierte Baustoffe oder recycelte Materialien im Wettbewerb besser dastehen. Der ETS2 soll 2027 kommen und setzt dann einen starken Anreiz, wie bereits schon beim Schattenpreis erwähnt, beim Bauen für nachhaltige und emissionsarme Lösungen, weil diese wiederum günstiger sind. So wird im besten Fall die Transformation hin zu einer klimafreundlicheren Bauwirtschaft beschleunigt.
Wie gesagt, Politik wäre der CO2-Preis, aber der Rest muss vom Markt kommen. Und es wurde jetzt auch schon häufiger erwähnt, die Preise, die bestimmen natürlich den Markt. Und wenn wir weiterhin der Thematik verfallen, möglichst homogene Biomasseströme für unsere Prozesse, egal ob Bau, Chemie, Verkehr einzusetzen, dann wird das eher eine Sackgasse führen. Weil man muss sich bloß mal vorstellen, es kommt eine BASF, die ihre Chemieindustrie von fossil jetzt von heute auf morgen komplett biobasiert umstellen möchte. Was da an Biomassen gezogen wird, da ist Europa leer und BASF kann produzieren, aber der Rest eben nicht mehr, sodass wir viel mehr daran denken müssen, eben diverse Stoffströme einzusetzen. Dann haben wir nicht mehr bloß eine Holzart, die eingesetzt wird, oder es wird eben auch im Sägewerk nicht mehr nur eine Holzart eingesägt. Und das ist unheimlich herausfordernd. Das lässt die Technik momentan nicht wirtschaftlich zu. Da muss jedes Mal wieder umgestellt werden, um andere Holzarten einzusägen. Aber genauso eben bei den Dämmstoffen, aber auch in der chemischen Industrie, UPM, wie gesagt, die setzen Buchenholz ein, um eben aus dem Buchenholz chemische Grundstoffe zu gewinnen. Jetzt schauen die auch, weil Buche als Laubholz ist prinzipiell erstmal reichlich vorhanden. Da gibt es nicht so etablierte Nutzungspfade, wie das beim Nadelholz ist. Jetzt merken die aber auch, allein Buche wird schwer, das über den Weltmarkt auch alles zu beschaffen, aufgrund der Bedarfe, die UPM hat. Und schauen auch, welche anderen Laubholzarten funktionieren noch bei denen im System. Und das kann nur, glaube ich, der Prozess sein, dass für jeden Industriezweig geschaut wird, wie kann ich möglichst vielleicht von den Grundstoffen her orientiert, die Produkte enthalten müssen, diverse Biomassen einsetzen, um auf relevante Mengen zu kommen, um große Bedarfe zu erfüllen. Aber das muss vom Markt kommen.
Ich habe eine Anschlussfrage oder so eine Reflexion zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich sehe da so ein bisschen zwei Pfade. Auf der einen Seite das Thema Normierung und was muss das Produkt eigentlich können. Auf der anderen Seite die Frage Nutzungskonflikte. Ne? Wer darf überhaupt was verwenden? Das 3S-Framework ist ja in einer gewissen Art und Weise auch so eine Art Handreichung, um zu entscheiden, was kann man wie tun. Auf dieser Ebene, was würdest du sagen, wie weit sind wir denn schon, um solche Prozesse wirklich auszuhandeln? Ne? Also das Thema, der Markt wird es ja schon regeln. Sehen wir, wie anfällig das eigentlich ist, dieses System?
Naja, anfällig. Es ist eben marktgetrieben. Und das ist ja auch gut, dass wir einen offenen Markt haben und damit aber auch Zugang zu allen Biomassen, sag ich mal, weltweit oder allen Know-how. Aber die Herausforderung besteht ganz klar in dieser Nutzungskaskade. Das sehen wir auf nationaler Ebene bei der Biomassestrategie, die gerade in der Ausarbeitung ist und noch auf sich warten lässt, muss man ja so sagen.
Ich springe hier nochmal kurz rein. Die NABIS, die nationale Biomassestrategie, die Romy hier gerade anspricht, ist ein zentrales Vorhaben der Bundesregierung bzw. war der Ampelkoalition, um die Nutzung von Biomasse in Deutschland nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Ziel ist es insgesamt, den Ersatz fossiler Rohstoffe durch erneuerbare Alternativen voranzutreiben, sowohl in der Energieerzeugung als auch bei der stofflichen Nutzung, etwa als Baumaterial, wie in unserem Fall. Die Strategie soll sicherstellen, dass Biomasse wie Holz, Pflanzen oder Reststoffe effizient und umweltverträglich eingesetzt werden. Und dabei wird besonders Wert auf Klimaschutz, Biodiversität und den Schutz von Flächen und Böden gelegt. Ein wichtiger Aspekt hierbei: Künftig soll Holz weniger als Brennstoff und dafür verstärkt als Baustoff oder für langlebige Produkte genutzt werden. Also so, dass CO2 weiterhin gespeichert bleibt. Auch die Landwirtschaft wird einbezogen, etwa durch die Wiedervernässung von Mooren und eine Reduktion der Tierbestände, um Treibhausgasemissionen zu senken. Die Strategie sieht also einen umfassenden Aktionsplan vor mit zahlreichen Maßnahmen, um die begrenzten Biomassepotenziale in Deutschland optimal und nachhaltig auszuschöpfen. So soll die Biomassenutzung einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zur Erreichung der Klimaziele leisten.
Da ist im Eckpunktepapier schon festgehalten, Food First, dass die Nahrungsmittelsicherheit gewährleistet ist. Dann sollen Biomassen für stoffliche Wertschöpfungspfade und schlussendlich die verbleibenden für energetische Nutzungspfade eingesetzt werden. Man merkt am Zeitverzug der NABIS, also der nationalen Biomassestrategie, wie schwierig es ist, das in die Realität umzusetzen. Und das wird, glaube ich, die Herausforderung stetig auch bleiben, da zu schauen, wer sichert sich die Biomassen und ist das jetzt zielführend für die Gesellschaft? Wird darauf Rücksicht genommen oder regelt es der Markt?
Mhm. Danke. Wir gehen bald in die Schlussrunde, also falls noch jemand eine Frage stellen will, now is your chance. Man kann einfach aufstehen zum Mikro, damit wir dich auch auf den Ton Spur haben.
Mich würde mal eine Einschätzung interessieren, ob das denn überhaupt möglich ist, komplett zu substituieren oder ob es nicht doch in eine Richtung geht. Also sagen wir jetzt, BASF will die Produktion in diesem Maße aufrechterhalten. So ist das abbildbar, wenn man umsteigt oder kommen wir nicht in Bereiche, wo man in Richtung Degrowth gehen muss und reduzieren muss. Also wir kennen alle die Thematik, aber so eine Einschätzung würde mich mal interessieren.
Also wir sehen ja im Moment, wie Holz genutzt wird, schon jetzt, ohne dass wir großartig substituieren oder Dinge ersetzen. Da sind wir so weit, dass wir den Zuwachs nicht ganz abschöpfen, aber nicht weit drunter sind, sage ich mal. Ne? Also es gibt Jahre, es wird uns noch viel mehr ins Haus stehen, dass wir Dinge nutzen müssen oder aus dem Wald holen müssen, einfach weil sie absterben oder weil wir sie, weil sie durch Störungen entnommen werden, dass wir hinterhergehen müssen und das Holz sowieso abstirbt und dann genutzt wird. Ich gebe dem Fragesteller völlig recht. Wenn wir jetzt komplett umstellen würden, also alles versuchen würden, was irgendwie technisch möglich ist, durch Holz zu ersetzen oder durch Holzprodukte oder Dinge aus dem Wald, jetzt mal auf meinen Sektor beschränkt, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also wir kommen überhaupt nicht drum rum, Verbrauch massiv einzuschränken, Neubau massiv einzuschränken oder eben auf andere Füße zu stellen und anders zu bewerkstelligen. Aber in dem Maße, wie im Moment Waren produziert und vernutzt werden, da kommen wir mit der Substitution überhaupt nicht weit.
Da sind wir wieder bei den Bedarfen, ne?
Das. Ja, vielleicht müssen wir uns auch, gerade auch über Normierung und so gesprochen, viel mehr konzentrieren auf die Vorteile von zum Beispiel Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Ich glaube, es ist unmöglich zu konkurrieren, wenn es zum Beispiel bei Dämmstoffen um Lambda-Wert geht, bei fossilen und mineralischen Dämmstoffen. Aber Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen haben andere Vorteile. Erstens, was du auch angesprochen hast, CO2, aber auch all diese Ökosystemdienstleistungen, die Recyclungsfähigkeit natürlich von solchen Baustoffen. Und was, glaube ich, auch ein ganz großes Thema wird, wir reden immer über Winterdämmung, aber Sommerdämmung wird eigentlich noch ein viel größeres Thema. Und da haben die Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen einen Vorteil, wegen das Wasser, was die eigentlich haben. Durch diese Verdunstung hat man eine Art von Kühlungseffekt und das ist viel besser für das Innenraumklima. Und das sind so Vorteile, glaube ich, das kann man marketingtechnisch, wie man das politisch oder rechtlich festlegt, das ist eine schwierige Sache. Aber es gibt viel mehr Vorteile, die auch in der Zukunft mit auch Klimaveränderung, die Sommerdämmung wird ein großes Thema und ich glaube, dabei können diese Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen eine große Rolle spielen.
Das ist gut, wir sind jetzt schon nahe an den Empfehlungen, Handreichungen für die Architekten unter den Zuhörerinnen, das ist super. Ich würde sagen, wir machen, es gibt noch eine Frage, dann machen wir gerne noch eine Frage, bevor wir in die Schlussrunde gehen.
Wie weit ist denn die Kombination zwischen den Nachkriegsbauten, nenne ich sie jetzt mal, also Beton und Naturstoffe? Wir haben jetzt hier in Potsdam, Berlin betrifft das, oder wahrscheinlich alles, betrifft der Abriss, die Abrisspolitik und Neubauen. Einfach ist billiger neu zu bauen, als das, was vorhanden ist, zu recyceln, auszukehren. Geht eure, gerade an dich die Frage vielleicht, in der politischen Denkweise, das vielleicht auch dahin, dass man vielleicht auch mal den Architekten in der Stadt sagt, die Nachhaltigkeit liegt auch da drin, die Altbauten, also oder die Nachkriegsbauten, die jetzt am Verfall sind oder absichtlich auch in den Verfall gebracht worden sind, dass man sagt, wir lassen das stehen und machen daraus aus dem Grundgerüst wieder nachhaltig, beziehungsweise in der Kombination mit den Naturbaustoffen die Häuser wieder hübsch.
Danke. Bevor Romy antwortet, ganz herzlichen Dank für diese Frage, weil da kann ich gleich die nächste Veranstaltung ankündigen, beziehungsweise die Veranstaltung 4 aus dieses Jahr geht genau zu diesem Thema, weil genau das ein essentieller Aspekt ist. Also dafür gibt es eine eigene Veranstaltung. Also gerne wieder vorbeikommen. Und damit gebe ich das Wort weiter an Romy.
Also die Verknüpfung gibt es auf jeden Fall. Beispielsweise fordert der Bund auch eine Holzbauquote bis 2030 von 30%, sodass dieses Thema Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen nochmal anders gefördert werden soll. Aber ich glaube, ich kann auch beide Fragen ganz gut einfangen, denn jetzt, wenn wir an Anbaubiomasse denken, wird es nicht funktionieren, dass wir unsere jetzigen Bedarfe, die fossilbasiert sind, transformieren und nachwachsend darstellen können. Es wird so sein, da schwebt dieser Elefant sozusagen immer mit im Raum, dass es Nutzungsverzichte geben wird, wo man aber auch sagen muss, das deutet sich ja jetzt gerade auch schon beim Bauen an. Es wird vielmehr wieder gedacht, wie kann ich verschiedene Nutzungsarten vielleicht miteinander kombinieren. Also was heute ein Parkhaus ist, kann in 20 Jahren trotzdem ein Wohnhaus sein. Also solche architektonischen Kombinationen gibt es ja mittlerweile auch, sodass auch dieser Verzicht eine Art attraktiver gemacht wird, aber trotzdem unter dem Strich gezogen ein Verzicht ist. Und was aber ganz wichtig ist, das Thema der Kreislaufführung. Wir gehen immer davon aus, dass die heutigen Ressourcen, die ja überall hier zu finden sind, verbraucht sind. Das ist nicht so. Wir können mit denen arbeiten, egal. Die fossilbasierten existieren ja schon. Wenn ich jetzt hier das gegenüberstehende Gebäude abbreche, auch mit dem Bauschutt kann ich natürlich arbeiten. Es gibt beispielsweise in Hamburg das Materialkataster. Das ist so ein erster Ansatz, die über Baustoffe informieren, wenn Häuser abgebrochen werden. Das ist heute noch unser Begriff. In 5 Jahren ist es vielleicht der Rückbau und Wiederaufbau. Also, dass man da eben auch ganz anders denken wird. Und was wir heute alles noch als Abfall klassifizieren, das wird demnächst schon nicht mehr so sein. Also das ist jedem klar, das wird auch auf politischer Ebene gerade überarbeitet. Was heute Abfall ist, wird morgen noch ein Stoff sein, der zumindest energetisch, aber vielleicht auch noch einer stofflichen Nutzung unterliegen kann. Wir merken das bei den Altholzklassen, da gibt es ja auch Klasse 1 bis 4. Das wird ja auch gerade schon überdacht. Diese Ansätze kommen immer mehr, sodass diese Anbaubiomasse nicht allein dasteht, sondern da gibt es ringsherum noch viel mehr und natürlich auch das Thema der Nebenprodukte, Rest- und Abfallstoffe. Ich muss es einfach nochmal mit einbringen. Und wer sich dafür interessiert, unsere Ressourcendatenbank beim DBFZ, die informiert, was auf nationaler Ebene da zur Verfügung steht.
So, und ich springe hier nochmal rein mit einem kleinen Hinweis, worauf hier gerade abgezielt wurde. Und zwar auf die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die ein wichtiger Bestandteil ist auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft in Deutschland insgesamt und auch im Bausektor. Die NKWS, wie sie abgekürzt heißt, verfolgt das Ziel, den Wert von Rohstoffen und Produkten möglichst lange zu erhalten und Materialien konsequent im Kreislauf zu führen. Das ist genau die Schnittstelle zum Thema, was ist eigentlich Abfall, was kann man wie lange verwenden und wie gehen wir mit Ressourcen um, sodass wir sie nach ihrem Gebrauch nicht einfach entsorgen, sondern im besten Fall eben möglichst lange im Kreislauf halten. Ein zentrales Thema dabei ist die Frage, wann gilt das Material denn eigentlich als Abfall? Weil die rechtliche Einstufung darüber entscheidet, ob ein Produkt weiterhin genutzt werden kann oder recycelt wird oder eben endgültig als Abfall entsorgt werden muss. Besonders beim Thema Altholz, wie eben auch erwähnt, zeigt sich, wie komplex diese Klassifizierung sein kann. Altholz ist nicht automatisch Müll, je nach Zustand und Verunreinigung kann es als Rohstoff für neue Produkte dienen oder muss als Abfall behandelt werden. Die NKWS setzt sich dafür ein, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu vereinfachen und die Wiederverwendung sowie das Recycling von Materialien wie Altholz zu fördern. Und Ziel ist es, dass möglichst viele Stoffe auch nach ihrem ursprünglichen Einsatz als Wertstoffe im Kreislauf verbleiben und nicht einfach als Abfall enden. So soll die Kreislaufwirtschaft in Deutschland weiter gestärkt und ausgebaut werden. Und die aktuelle bzw. neue Bundesregierung hat sich dafür ausgesprochen, diesen Ansatz pragmatisch umzusetzen.
Wir machen das auch alles in die Shownotes, weil alle, die zuhören, können dann nochmal nachgoogeln und schauen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir tatsächlich auch... Ah, es gibt noch eine Frage. Das ist ja großartig. Ich muss ja gar nichts mehr tun.
Also ich bin so ein bisschen überrascht, dass wir so viel über das Bauen sprechen. Weil wir haben hier irgendwie Waldexperten, Paludi-Experten, Biomasse-Experten und Expertinnen. Und wir reden so viel über das Bauen. Mich würde nochmal interessieren, wirklich zum Thema der Senke. Und in Kombination mit dem Faktor Mensch. Also ich habe so ein bisschen herausgehört, dass eigentlich das gut ist, wenn wir eingreifen und Senken schaffen. Im Gegensatz, dass wir quasi so eine sehr konservatorische Strategie haben, wie das EU-Renaturisierungsgesetz vorschlägt. Was ist denn da eure Meinung dazu?
Kannst du die Frage an jemanden geben?
Ach, gerne an Paludi und Waldexperten vielleicht einfach.
Ich mache mal den Anfang. Mhm. Ja, ich finde es auch schön, dass es wieder in Richtung Wald zurückgeht, ein kleines Stück. Und würde dazu antworten, dass ich, was ich ganz am Anfang angedeutet habe, diese Synergien, die entstehen können, dadurch, dass wir im Wald ja auch irgendwo unter einem Handlungszwang stehen oder uns eigentlich alle, die damit zu tun haben, vornehmen, den Wald vielfältiger zu machen, stabiler zu machen, risikoärmer zu machen. Ein großes Schlagwort in der Richtung ist ja der Waldumbau, hört man auch diesmal sehr viel drüber. Und der funktioniert eben darüber, dass sich neue Arten entwickeln können unter dem Schutz der alten bestehenden Bäume. Aber die müssen längst nicht mehr so zahlreich sein, wie sie jetzt im Moment noch sind. Also im Gegenteil, das verlangt sogar danach, den Wald stärker aufzulichten, mehr Ressourcen, mehr Licht, mehr Wasser für die nachwachsenden Bäume zur Verfügung zu stellen. Und dieses viele Holz, was wir aus der gigantischen Aufbauleistung nach dem Zweiten Weltkrieg geerbt haben, das fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße. Es steht in einem riesigen Block vor uns und bietet sich wunderbar zu einer dauerhaften Festlegung als Senke im Bausektor zum Beispiel an. Und da hätte man dann eben mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte dieses Holz sinnvoll verwendet, man hat gute Bedingungen für den fortschreitenden Waldumbau geschaffen und die Wälder gleichzeitig, indem man diese Massen, die da so auch natürlich bei Katastrophen vernichtet werden könnten, auch abgebaut hat, auch das Risiko gesenkt. Also das ging ja so in die Richtung, die vielleicht auch in die auch die Frage ging. Ne? Also ich bin da ein großer Verfechter aktiver Gestaltung, anstelle sich komplett zurückzuziehen und sagen, wir sehen mal, gucken mal, was passiert, dann läuft das irgendwann alles auf plus minus null hinaus. Und indem wir aktiv gestalten, bewusst gestalten, nicht einfach aufs Geratewohl, sondern bewusst und ausgebildet gestalten, da tun wir, glaube ich, mehr, da wird mehr Nutzen erreicht.
Peter, willst du ergänzen oder sonst schon Moor?
Ich will ergänzen und dann den Ball direkt zum Moor rüberspielen. Wie gesagt, also es gibt oft schöne Synergismen, wo man sagt, ja, da können wir eigentlich viel erreichen. Zum Beispiel, wenn wir mit Holz bauen, ist es so, wenn wir nicht mit Holz bauen würden, wir würden mit Stahl und Beton bauen. Kann ich eigentlich mal zu den Architekten gucken, das wären ja jetzt unsere Ersatzrohstoffe eigentlich im Moment. Also im Prinzip ist mit Holzbauen eine sehr gute Sache. Und im Wald könnten wir auch einfach, würde es uns leicht fallen, den Mooren zu helfen, die ja viel Kohlenstoff binden, indem wir Waldumbau um Einzugsbereich der Moore machen, weil wenn wir ein nasses Moor haben im Wald, tun wir was für die Kohlenstoffsenke, aber gleichzeitig haben wir mehr Wasser im Wald und der Wald ist kühler und wächst auch besser und kann auch diese extremen Sommer besser abpuffern. Also schöner Synergismus.
Großartig. Ihr müsst noch ein Bier zusammen trinken nachher.
Ich finde das auch eine super Synergie. Ja. Ich glaube, als Waldbesitzer, der größte Angst ist eigentlich, dass das Wald abfackelt in diese trockene Zeit. Ja. Und ich habe mal hier in Brandenburg auch mit mehreren Leuten gesprochen. Das war ein Kieferwald, angrenzend an ein Moorgebiet. Und die wollte ganz gerne, dass die Wasserstände angehoben werden. Damit ist der Anhebung der Wasserstände, Moorschutzmaßnahme, sofort auch ein Waldbrandschutzmaßnahme. Ich glaube, das ist eine sehr gute Synergie, weil ja, manchmal sind die Wasserstände so niedrig. Und wir haben gerade auch schon darüber gesprochen, hè, wenn es von 6 Meter unter Flur nach 4 Meter unter Flur angehoben wird, ist für das Wald wahrscheinlich nicht so schlimm, aber für die Natur, für die Wasserwirtschaft bringt das unglaublich viel. Nochmal die Frage für, über Senke. Ja, ich habe es am Anfang schon erklärt, hè, natürliche, intakte Moore, das sind echte Kohlenstoffsenke. Aber leider sind natürlich ganz wenig Mooren noch in diesem intakten Zustand. So deswegen kann man eigentlich nicht von Senken sprechen, aber wir können nur diese Ausstoß vermeiden. Und deswegen umzukehren Richtung Senken, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, denke ich. Aber das muss auch nicht unbedingt.
Aber damit starten wir jetzt in die Schlussfrage, weil die Schlussfrage nämlich genau dahin zielt. Ne? Die zielt auf was eure Empfehlungen sind, ganz konkret um Senken zu fördern, hier vor Ort in Brandenburg. Also vielleicht kannst du einmal teilen, was man tun müsste, um wieder mehr Senken herzustellen oder aufzubauen.
Ich finde immer ein schönes Beispiel, da bin ich doch wieder beim Bauen. Für die Herstellung von 1 Kubikmeter Beton werden 200 Kilogramm CO2 freigesetzt. Wenn man zum Beispiel Trockenbauplatte aus Moorbiomasse, aus Nasswiese macht, Gipskarton, Ersatz für Gipskarton, dann kann man für die Herstellung von 2 Quadratmeter 200 Kilogramm einsparen. So 1 Kubikmeter Beton kann ersetzt werden mit 2 Quadratmeter Trockenbauplatte. Ich glaube, das ist ein unglaublich schönes Beispiel, dass wir damit das Bauen klimaneutraler machen können.
Für dieses schöne Bild, das spiele ich direkt die Frage weiter. Also, ihr müsst euch jetzt bemühen, auch so tolle Bilder für den Abschluss zu finden. Was sind eure Empfehlungen, Romy?
Ich kann vielleicht jetzt nicht mit so einem schönen Bild herhalten. Das überlasse ich dir, dieses Krönchen. Aber auch vor dem Hintergrund der Transformationsforschung in den Kohlerevieren, die sich ja auch in Brandenburg mit erstrecken mit dem Lausitzer Revier, dort natürlich auch wieder Ökosysteme herzustellen. Das bietet ganz einfach auch eine Chance für Senkenleistungen in Form von landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen, aber auch Wasserflächen. Da seid ihr ja, also hast du auch eine Vergangenheit, was? Und ich glaube, wenn der Mensch auch Flächen wieder entsiegelt, wir sind ja ganz groß darin, Flächen zu versiegeln. Und was wir nicht mehr benötigen, bleibt meist versiegelt. Aber wenn wir Flächen wieder bewusst entsiegeln, und das erstreckt sich auf Industriegebiete, das kann genauso aber auch eben für Landschaftsflächen sein, dass wieder Agroforstsysteme mehr integriert werden oder auch in Fließgewässern Wehre zurückgebaut werden, die nicht mehr benötigt werden. Ich glaube, da kann man an vielen Stellen Renaturierungsleistungen gewinnen, sag ich mal, und die dann natürlich auch wieder eine Senkenfunktion erfüllen und auch über andere Wege dann Biomassen einsetzen, die ich in der Natur lassen kann, im Wald lassen kann, beispielsweise auch das Thema Fassadenbegrünung, was ich am Ende nochmal mit einbringen möchte. Mit Fassadenbegrünung kann ich auch so viele tolle Effekte erzielen. Ich habe mehr Biodiversität in der Stadt, ich habe eine Feinstaubbindung, ich habe einen Kühlungseffekt, ich habe aber auch den gesellschaftlichen Teilhabeeffekt und ich kann auch die Biomasse ernten und beispielsweise in energetischen Prozessen verwerten und kann dafür aber auch dann Holz im Wald verbleiben lassen, was ich vielleicht sonst verbrennen würde.
Danke dir, Romy. Ich gebe weiter an Peter. Was sind deine Empfehlungen? Was kann man jetzt sofort umsetzen, um mehr Kohlenstoffsenken hier zu verankern?
Ich gucke mal nach links und sehe da ein schönes Bauwerk und denke mir, das ist schön und sowas kann man vor allen Dingen auch regional machen. Ich denke nicht immer so groß mit Wildmärkten, das bin ich auch als Stadtförster überhaupt gar nicht gewöhnt, sondern regional kleine Sägewerke zu nutzen, die dann wieder auch andere Nischen haben und andere Hölzer verwenden können, weil sich der Wald eben auch verändert und dann ist man auch relativ unabhängig von der Veränderung der Märkte. Wenn ich viele kleine Spieler habe oder kleinere, die ich jetzt schon auch beteilige und vielleicht auch mit aufbaue in Baden-Württemberg, da gibt es viele kleine und mittelständische Sägewerke, die ganz viele unterschiedliche Produkte machen. Da kann man alle möglichen Hölzer da hinschicken, da geht doch mal eine Linde weg und dann wird irgendwas draus gemacht. Und wenn es eine Heiligenfigur ist aus Linde oder genau, also da bleibe ich regional und sage, die kleinen und mittelständischen auch mit beteiligen und leben lassen und auch mal so was wie dieses Bauwerk hier bauen. Ich habe gehört, das soll ja auch eine Bar werden.
Danke dir. Dann Jens, du hast das Schlusswort.
Ja, ich bin auch froh, dass ich noch ein bisschen Zeit hatte, mir ein Bild zu überlegen. Dachte, ich bin schon eher dran. Vielleicht auch wieder der Rückschluss zum Bauen, zum ersten Teil, zweiten Teil nicht mehr. Aber im ersten Teil es wurde ja in Berlin viel diskutiert darüber, wird ja immer diskutiert, was macht man mit Flächen, die jetzt zum Beispiel zurückfließen, die mal versiegelt waren, die man jetzt als Baugrund nutzen könnte. Geht es um das Schumacher-Quartier im Bereich, wo der ehemalige Flughafen Tegel war. Und dort war ja angestrebt, oder wird vielleicht auch immer noch angestrebt, da geht hin ja so drin, 5000 Wohneinheiten komplett aus Holz zu bauen, ne? Gab es Diskussionen, wo kriegen wir das Holz her? Der Berliner Stadtwald hat erstmal die Hände gehoben. In der aktuellen politischen Situation würde er sagen, gar nicht mehr. Aber Brandenburg ist so groß und hat so viel Wald, was zur Nutzung ansteht, auch aus den genannten Gründen. Wir könnten das in einer Woche, also das, was in Brandenburg in einer Woche zuwächst, könnte dieses Schumacher-Quartier komplett bauen. Ne, so jede Woche 5000 Wohneinheiten komplett aus Holz. Was da mir noch fehlte, um das wirklich realistisch umzusetzen als zeitnah mögliche Senke, ist dann tatsächlich der politische Wille. Und zu sagen, wir fördern diese Wohnungen entsprechend, es ist egal, wie der Preis aussieht für das Holz im Moment, wir fördern das, weil wir das politisch wollen, da ein Pilotprojekt hinzustellen. Daran fehlt es in vielen Fällen immer noch, wie ich finde. Also da sich politisch zu bekennen, dieses Risiko auf sich zu nehmen und zu sagen, das kann uns auch wirklich mal was kosten. Wir müssen diese Bedingungen über den kritischen Berg bringen, diese Entwicklung. Und ohne das wird es nicht werden.
Ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort, das ich gerne genauso stehen lassen will. Ganz herzlichen Dank auch an die Technik. Frank Diersch hat uns heute begleitet und dieses Gespräch mit uns aufgenommen. Herzlichen Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und ja, euch vor allem und den Gästinnen und Gästen fürs mit mir sprechen. Und ja, wir hören uns bei den nächsten drei Veranstaltungen und damit guten Abend.
Das war Regenerativ Bauen, Bauwende in Brandenburg und Berlin. Eine Produktion von Bauhaus Erde in Zusammenarbeit mit mir, Angelika Hinterbrandner. Moderation und Konzeption, Angelika Hinterbrandner. Projektleitung und Konzeption, Bauhaus Erde, Nina Peters und Georg Hubmann. Ein besonderes Dankeschön geht an das gesamte Projektteam, im Besonderen für das Projektmanagement und den Jingle, Laura Margarete Bertelt, Covergestaltung, Laura Quade, Ton und Produktion vor Ort, Frank Diersch und Thomas Müller von Radio Industry. Postproduktion Angelika Hinterbrandner. Regenerativ Bauen ist ein Projekt, das im Rahmen von Welten verbinden Kulturland Brandenburg 2024-25 stattfindet. Die Produktion ist außerdem Teil des Projektes Rebuild, das vom Bundesumweltministerium gefördert wird. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Mehr Infos zur Bauwende findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Danke fürs Zuhören, für die Unterstützung und bis zur nächsten Folge.